Ja, schönen guten Morgen. Freue mich, dass wir zusammen sein dürfen, auch in diesem neuen Jahr. War ja noch nicht hier bis jetzt. Ja, vielleicht habt ihr sie schon gehört, die Jahreslosung. Trotzdem will ich mal heute darüber noch sprechen. Sie steht in Offenbarung 21,5. Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Ich werde auf den Text dann im Zusammenhang noch ein bisschen eingehen. Diese Jahreslosung weist auf einen hoffnungsvollen Neuanfang, den Gott bewirken wird, sowohl für die Schöpfung wie auch für uns Menschen. Dabei zeigt der Text Zusammenhang, dass es nicht um eine Ausbesserung geht des bisherigen, sondern um eine totale Neuschöpfung. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte, den Schöpfungsbericht in der Bibel anschauen, dann gibt Gott mehrfach dort ein Urteil über seine Schöpfung ab. Und immer wieder heißt es: Und Gott sah, dass es gut war. Aber bei ihrer Vollendung, nachdem er den Menschen geschaffen hatte, ein Gegenüber für ihn, gibt es eine Steigerung. 1. Mose 1, 31 lesen wir: Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Leider ist es dabei nicht geblieben. Wir leben heute in einer gefallenen Welt, die durch Sünde der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und das betrifft vor allem auch uns Menschen. Doch wenn wir durch Jesus Christus zurückfinden zur Gemeinschaft mit Gott, dürfen wir ewiges Leben haben. Das ist etwas Neues. Sünde dagegen trennt uns von Gott und seinen guten Absichten mit uns, wirkt zerstörerisch. Wir brauchen uns nur umzuschauen und können das überall wahrnehmen. Kriege, Streit, Krankheit, Tod, viel Zerbrochenheit und Zerbruch in dieser Welt sprechen eine deutliche Sprache. Und daher ist diese Zusage Gottes, dass er alles neu machen wird, ein wunderbarer Ausblick. Mancher fragt sich vielleicht: Wie soll das geschehen? Und die überraschende Antwort lautet: Das Neue hat doch schon begonnen. Siehst du es denn nicht? Es sprießt schon auf. Gott beginnt mit seiner Erneuerung, wo wohl? Bei uns Menschen. So lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 17: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und diese Erneuerung geschieht in unserem Leben, wenn wir die Erlösung Jesu Christi im Glauben annehmen und dadurch zu Gottes Kindern werden. In Johannes 1,12 heißt es: So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Hier geht es nicht um leibliche Abstimmung, sondern um ein neues geistliches aus Gott geboren werden. Sünde und die Trennung von Gott sind durch menschliches Versagen in diese Welt gekommen. Aber Heilung und Wiederherstellung der Gottesbeziehung, die durch Jesus Christus und seine Erlösung möglich geworden ist, kommt zu denen, die sich dafür öffnen. Vielleicht hast du schon überlegt, was kann ich Gott eigentlich geben und bieten? Er hat so viel für mich getan. Ich sag dir's. Du kannst ihm was schenken. Seid ihr neugierig? Ein offenes Herz. Unser Gott beginnt mit dem Neuwerden da, wo der Schaden entstanden ist. Im menschlichen Herzen. Ich weiß nicht, ob es bei dir mehr rechts oder links sitzt. Es ist auch nicht dieser Muskel, sondern wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann ist der innere Mensch gemeint, unser eigentlicher Persönlichkeitskern. Und in Sprüche 23, 26 heißt es dann, gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen lass an meinen Wegen Wohlgefallen haben. Gott möchte, was möchte er mit unserem Herzen? Was möchte er mit unserem inneren Menschen? Wir sollen und dürfen es ihm zur Veränderung überlassen, damit er durch seinen Geist es umformen und erneuern kann. Dadurch werden wir wieder neu auf Gott ausgerichtet und sind nun bereit, uns auf Gottes Wort und seinen Geist einzulassen. Wenn Gott uns verspricht, alles neu zu machen, dann ist das in unserem Leben ein lebenslanger Prozess. Und auch in unserem Herzen. Das geschieht nicht aus unserer eigenen Kraft, weil wir uns anstrengen, so gut zu sein, sondern wir brauchen die Kraft Gottes. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen seine Kraft, die in Schwachen mächtig ist. Bist du schwach? Dann bist du ein Kandidat für Gottes Kraft. Ist das nicht wunderbar? Keiner muss aufgeben und sagen, ah, ich schaff's doch nicht. Du schaffst es auch nicht. Aber Gott schafft es in dir, wenn du ihn lässt. Der Herr wartet darauf, dass wir einwilligen und es an uns geschehen lassen. Was uns dabei hilft und ermutigt, steht in Hebräer 12, Vers 2. Worauf schaust du? Auf deine Sorgen? Auf die Probleme? Auf die Hindernisse auf deinem Weg? Da steht die richtige Schau. Der richtige Blickwinkel. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ohne diese Blickrichtung, ohne diese Lebensverbindung zu Jesus und seiner Erlösung kann die Erneuerung bei uns nie, nie geschehen. Jesus nimmt eine ganz zentrale Rolle dabei ein. Er hat uns den Weg zum Vater im Himmel gebahnt und wir dürfen ihm vertrauen. Der das gute Werk angefangen hat, der wird es auch liegen lassen. Nein, vollenden! Unsere Welt braucht solche neuen und erlösten Menschen, die mit dem lebendigen Gott ewige Gemeinschaft haben. Noch geschieht das im Glauben. Aber einst werden wir ihn in seiner ganzen Herrlichkeit und Pracht schauen dürfen. Hier auf Erden heißt es, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Mose hat schon mal den Wunsch gehabt. Wir würden vergehen. Wir würden das nicht ertragen. Wir brauchen einen neuen Körper, einen neuen Leib, der das dann ertragen kann. Damit es möglich wird, schenkt uns der Herr nicht nur diese innere Erlösung, sondern auch einst einen unvergänglichen neuen Leib. Und dieser Leib, vielleicht bist du neugierig, wie der aussieht, wie der sein wird, er wird dem Auferstehungsleib Jesu Christi ähnlich sein. Und wir werden ihn erhalten, wenn er wiederkommt. Er kommt in den Wolken und zieht alle, die zu ihm gehören, an. Es wird der Tag der Entrückung sein. Die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Nicht vordrängeln. Du kommst schon noch an der Reihe, wenn du dazu gehörst. Wie ein Magnet wird er dich anziehen. Dieser Leib altert nicht, ist ewig jung. Vielleicht zählst du manchmal vom Spiegel deine Falten. Hab auch ein paar. Werden meistens ein bisschen mehr auch. Ärger dich nicht darüber. Die Leute wollen gerne Cremes verkaufen, die das dann so ein bisschen ausgleichen. Kann man machen. Aber der neue Leib, der nicht mehr altert und ewig jung bleibt und frei von Krankheit und Schmerzen ist, das ist die eigentliche, echte Erneuerung. Wir sehen, es gibt ein Neuwerden für den Menschen in Gottes neuer Welt. Werden wir mit diesem neuen Leib und Körper leben. Die Bibel nennt es das ewige Leben. Wann fängt das eigentlich an? Mit dem Glauben. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wie die Schrift sagt. Wie aber beschreibt Gottes Wort nun diesen neuen Lebensraum, die neue Welt Gottes? Zusammenhang hervor. In Offenbarung 21, 1 bis 5. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Mit anderen Worten, das bleibt Wahrheit und wird geschehen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wann, kann ich dir nicht sagen. Die Stunde hat sich Gott vorbehalten und den Tag. Der Apostel Johannes spricht hier am Schluss der Offenbarung von dem letzten großen Ereignis der Geschichte Gottes mit den Menschen. Der erste Vers unseres eben gehörten Textes greift auf Offenbarung 20,11 zurück. Dort wird geschildert, dass der jetzige Himmel und die jetzige Erde vor Gottes Angesicht flohen. Und für sie wurde keine Stätte mehr gefunden. Die jetzige Erde wird im tausendjährigen Friedensreich Jesu Christi ihre letzte Blüte haben und danach dem göttlichen Gericht verfallen und vergehen. All die Rebellion, die auf Erden geschehen ist, kann vor dem heiligen Angesicht Gottes und Jesu Christi nicht länger bestehen. In 2. Petrus 3,10 lesen wir, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel, man beachte, mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente werden in Brand aufgelöst und die Erde und ihre Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Gottes neue Schöpfung hat eine ganz andere Qualität. 2. Petrus 3,13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel, wieder Mehrzahl, und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Manche sind ja manchmal im 7. Himmel, aber die gibt es gar nicht. Es gibt nur 3. Paulus war mal im 3. Himmel und hat einiges geschaut. Ungerechtigkeit kann vor Gott nicht bestehen. Daher muss die alte Schöpfung der neuen weichen. Denn in Gottes neuer Welt, das ist eine Welt, wo es keine Ungerechtigkeit mehr geben wird. Herrlich? Möchtest du dabei sein? Ich ja. Kannst dir es ja noch überlegen. Aber es gibt nichts Besseres. All die Angebote, die es so gibt, auch die Sonderangebote, sind Nullen dagegen. Diese neue Welt Gottes, Heimat der Erlösten, wird uns im Text kurz beschrieben. Sie wird alle Vorstellungen von Schönheit und Herrlichkeit weit übertreffen. In 1. Korinther 2,9 steht, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Liebst du Gott, dann bist du dabei. Das neue Jerusalem ist eine helle und lichte Schönheit, so dass man über die vorige Welt, die jetzige, gar nicht mehr an sie denken wird. So steht es in Jesaja 65, 17. Diese wunderbare Neuschöpfung kommt von Gott aus dem Himmel herab und ist sofort fertig. Es ist nicht erst eine Stadt, die gebaut wird. Vielleicht wird sie jetzt gebaut, weiß ich nicht, aber dann, wenn sie kommt, ist sie fertig. Das Alte wird weggetan und das Neue ist sofort da. Jesus spricht von dieser Tatsache in Johannes 14, 2 bis 3. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Schon Abraham wartete auf diese herrliche Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. So steht es in Hebräer 11, Vers 10. Jesus war der Baumeister der jetzigen Schöpfung. Gott sprach, und wer war das Wort? Im Johannesevangelium steht es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ja, Er ist das lebendige Wort. Er wirkt auch in dieser Neuschöpfung mit. Johannes sieht diese Stadt vom Himmel herniederkommen wie eine geschmückte Braut. Hier wird ein Bild gebraucht. Die Herrlichkeit dieser himmlischen Stadt wird mit der Herrlichkeit der Braut des Lammes, der Braut Christi, verglichen. Sie wird vollkommen und von makelloser Schönheit sein. Und diese Herrlichkeit ist aber nicht nur äußerlich, denn sie wird zugleich von der Liebe der Brautgemeinde und der Liebe Gottes und Jesu zu den Erlösten geprägt. Es ist auch eine innere Herrlichkeit, eine innere Freude. In diese göttliche Liebe einzutauchen, ist der Plan und die Bestimmung für die Menschheit von Anbeginn gewesen. So hat es Gott gewollt, so hätte es laufen können, wenn dieser Zweifel nicht gekommen wäre und die Menschen sich darauf eingelassen hätten. Aber Gott hat immer einen Plan, er ist nie in der Sackgasse. Wenn das eine zu Ende ist, beginnt er etwas Neues. Durch diese von Gott und Jesus ausgehende Liebe und Herrlichkeit wird das neue Jerusalem dann zum Heil für alle Bewohner auf der neuen Erde. Offenbarung 21, ein paar Verse weiter, 23, 24 lesen wir: Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheine. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln. Gott wird dann unter uns wohnen. Und diese herrliche Stadt wird das Zentrum dieser neuen Erde sein. Das steht im 22. Kapitel und wird in den Versen 2 bis 4 sehr deutlich beschrieben. Einer der wunderbaren Namen Jesu lautet Immanuel. Gott mit uns oder mit ihnen, je nachdem, wie man es übersetzen will, oder Gott unter ihnen. Gott ist mitten unter uns. Das klingt hier an und wird sich dann auch buchstäblich erfüllen. Manchmal im Lobpreis merken wir das, wenn die Gegenwart Gottes sich niedersenkt. Manchmal ist das so wie so ein Strom von oben, Kopf bis Fuß. War heute auch. Jedenfalls habe ich was abbekommen. Ja. Es fällt schwer, die richtigen Worte zu finden, um all die Schönheit dieses göttlichen Zuhauses zu schildern. Und es fällt auf, dass hauptsächlich in diesen Kapiteln, die davon sprechen, in der Offenbarung gesagt wird, was in Gottes neuer Welt nicht mehr sein wird. Natürlich wird auch gesagt, was sein wird, aber vor allen Dingen, was fehlt. Und ihr werdet nicht traurig darüber sein, dass was fehlt. Ich kann ja mal darüber ein bisschen sprechen. Gott hält sein Wort, er hält seine Zusagen, die sind gewiss. Alles das, was in dieser Welt uns oft so zu schaffen macht, das wird es in seiner neuen Welt nicht mehr geben. Es wird der Vergangenheit angehören. Wir werden zum Beispiel keine Schmerzen mehr haben. Ist jemand traurig? Weder körperliche noch seelische, innere Schmerzen. Die sind manchmal genauso schlimm. Auch die Ursachen dafür gibt es nicht mehr. Krankheit, Leid, Enttäuschung, Trauer, Tod. Alles von gestern. Gott will uns selbst trösten und alle unsere Tränen abwischen von unseren Augen. Gerade Tod und Krankheit lösen in der heutigen Welt immer wieder Schmerz, Leid, Leiden und Trauer aus. In Gottes neuer Welt ist all das nicht mehr vorhanden, wird endgültig beseitigt sein. Gott gibt uns darauf sein Wort und er verbirgt sich dafür. Wir können ihm wirklich vertrauen. Ein Großteil der Erde ist heute noch vom Meer bedeckt. Hier heißt es auf einmal, und das Meer ist nicht mehr. Ihr wohnt an der Küste. Was ist da eigentlich so richtig gemeint? Das Meer ist auch ein Bild für die Unruhe und den Aufruhr der Völker. Man spricht vom Völkermeer. Und dieser Aufruhr und diese Völker haben den Antichristen hervorgebracht. Und das ist dann auch Geschichte. Wie all die Diktaturen, die manchmal sich so brüsten und die Muskeln spielen lassen, in unserer Zeit auch. Das alles ist nicht mehr. Bist du traurig? Ich glaube, wir können darauf verzichten, oder? Meerwasser. Vielleicht schwimmst du gerne, warum nicht? Ist ein bisschen salzig. Also trinken würde ich es nicht. Macht noch mehr Durst. Ist auch nicht so gesund. Stattdessen schenkt uns Gott einen herrlichen Lebensstrom, der von ihm selbst ausgehen wird. Und wieder gibt es zum Neuen Testament und Jesus eine Verbindung. In Johannes 7, 37 sagt er, wenn jemand Durst hat, so komme er zu mir und trinke. Ich glaube, bei Hesekiel steht es, da ist auch von so einem Strom die Rede und er muss hineingehen oder er soll hineingehen. Und erst ist es so knöcheltief und dann wird es immer tiefer. Und zum Schluss muss er, ich muss hier bleiben, sonst ist nicht drauf, zum Schluss muss er schwimmen. So tief ist er geworden. Ja, Gott selbst ist zugleich dieser Strom, denn er will uns alles schenken, was wir nötig haben. Er will jeden Durst stillen. Ich weiß nicht, was du so in deinem Herzen manchmal bewegst. Es wird alles eine Antwort finden. Gott hat die Fülle. Und er gibt gerne. Wir dürfen schon jetzt im Glauben an diesem herrlichen Erbe uns erfreuen. Und auch die bereits Heimgegangenen warten auf diese letzte Vollendung. Sie dürfen den Herrn schon schauen. Aber sie warten auch auf uns. Es gibt eine Erscheinungsform in der Zwischenzeit für sie. Die können sich sehen, die können auch Jesus sehen. Aber dieser neue Leib, die ganze Körperlichkeit, die Gott für uns gedacht hat, die steht noch aus. Kommen wir zum neuen Jerusalem, der Heimat der Erlösten. Wir haben schon vom Zentrum in Gottes neuer Welt gesprochen, von diesem neuen Jerusalem. Im 9. Vers von Offenbarung 21 wurde es mit einer geschmückten Braut verglichen und zeigt, dass es auch ein Bild für die Schar der Erlösten ist. Hat also eine Doppelbedeutung. Bei dieser Betrachtung wollen wir uns aber auf die wirkliche Stadt konzentrieren, die es auch bedeutet. Sie ist von Gott erbaut als Heimat und Wohnstadt der Erlösten, für dich und mich und noch viele andere. Leute, da ist Platz, ich sag's euch. Ihr könnt noch ganz viele einladen. Im Vers 11 heißt es, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis, so gelblich-weißlich hell schimmernd, fast wie Licht. Es ist die Lichtherrlichkeit der Gegenwart Gottes, hebräisch Shechina genannt, die für immer über dem neuen Jerusalem bleiben wird. Und von daher ist auch kein Sonnenlicht oder Mondlicht mehr nötig. Im Vers 5 von Kapitel 22 heißt es, und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und nicht des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Zweitens, wir hören auch etwas über die Stadtmauer. Ist das nun doch so eine mittelalterliche Stadt mit Stadtmauer? In Vers 17 erhalten wir eine Maßangabe. 144 Ellen. Das ist 75 Meter hoch. Und diese gewaltige Höhe zeigt an, dass niemand von sich aus Anteil an dieser herrlichen Stadt Gottes haben wird. Und vom Aussehen der Mauer erfahren wir, dass sie dem Edelstein Jaspis glich und ihre Grundsteine aus 12 verschiedenen Edelsteinen bestehen. Wer das genauer lesen will, lese Kapitel 21, 19 bis 20. Vielleicht gehst du mal in so ein Steingeschäft und guckst mal, wie die alle aussehen. Du wirst am Ende Regenbogenfarben haben. Alle Farben sind irgendwie vorhanden dabei. Aber die Farben von heute wahrscheinlich viel zu schwach. Viel herrlicher noch, viel klarer. Auf diesen 12 Grundsteinen sind die Namen der 12 Apostel Jesu verzeichnet nach Vers 14. Grundsteine sind ein Symbol für Beständigkeit. Die Namen der 12 Apostel stehen also für die Grundlegung der Gemeinde, deren Urgrund die eigentliche Grundlage Jesus selbst ist. Ihre Namen sollen daher in Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Ich habe hier immer Schwierigkeiten mit diesem einen Kabel. Nicht, dass ich euch das kaputt mache. Ich trete da immer drauf. Ja, es gibt in der Mauer des neuen Jerusalem 12 Tore. Jedes wird davon in die Obhut eines Engels gegeben. Die Tore tragen die Namen der 12 Stämme Israels und bestehen aus einer einzigen Perle. Ich weiß nicht, wie genau groß das Tor sein wird, aber eine Perle wie ein Tor, eine einzige, die haben wir bis jetzt nicht. Das ist was ganz Neues. Welch eine Herrlichkeit. Vers 12 und 21 in Kapitel 21. Lest es nach zu Hause. Zusammen mit den Namen der 12 Apostel auf den Grundsteinen versinnbildlichen sie die Einheit vom alt- und neutestamentlichen Gottesvolk. In jede Himmelsrichtung gibt es 3 Tore. Die stehen immer offen. Das bedeutet, dass die Segnungen der Stadt für alle auf der Erde offen stehen. Und es ist zugleich eine liebevolle Einladung Gottes an alle, das Angesicht Gottes und seine Gegenwart zu suchen. Kapitel 21, Vers 26. Die Ausmaße der Stadt. Vers 16. Und die Stadt ist viereckig angelegt. Und ihre Länge ist so groß wie die Breite, und er maß die Stadt, der Engel nämlich, auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Wie groß ist das denn? Ein Stadion entspricht 185 Meter. Wir haben es mit einer würfelförmigen Stadt zu tun, mit einer Seitenlänge, ich habe es umgerechnet, von 2220 Kilometern. Länge, Breite, Höhe. 2220 Kilometer Höhe. Ich glaube, da bist du auf dem Mond bald. Ich weiß nicht genau, wie weit der jetzt entfernt ist. Habe ich jetzt nicht nachgesehen. Aber es ist eine gewaltige Höhe. Die Maße der Stadt zeigen ihre Geräumigkeit, die den Erlösten aus allen Zeitaltern genügend Lebensraum bieten wird. Übrigens, das Allerheiligste der Stiftshütte, der Ort, wo die Bundeslade stand, war auch ein Würfel. Und er hatte allerdings ganz kleine Maße dagegen. 10 Meter mal 10 Meter mal 10 Meter. 10 Meter damals als Bauwerk war schon ganz schön hoch. Fünftens, die Beschaffenheit der Stadt und ihrer Straßen wird durchscheinendes Gold sein. Gold, durch das man durchgucken kann wie durch Glas. So rein kriegen wir das bis jetzt nicht hin. Heute ist Gold meistens ein bisschen gelblich. Und man kann auch nicht richtig durchgucken, das geht noch nicht. Dieses durchscheinende Gold wird diese himmlische Stadt in großer Farbenpracht leuchten lassen, nämlich in allen Regenbogenfarben. Das ist schon Gottes Gnadengeschenk an uns, wenn es richtig geregnet hat. Dann lässt er uns diese Farbenpracht schon mal so ein bisschen ahnen. Das Licht aber in Gottes ewiger Welt geht nicht mehr von etwas Geschaffenem aus, irgendein Planet oder so, sondern vom Schöpfer selbst. Und hier bekommt die Aussage Jesu in Johannes 8,12 eine ganz neue Bedeutung. Ich bin das Licht der Welt. Und du und ich, wir sollen auch in dieser Welt, in der heutigen, wie Jesus selbst, leuchten. Wir werden das nicht ganz so schaffen wie er, aber wenn er durch seinen Geist in uns wohnt, wir werden kommen und Wohnung bei dir machen, der sich öffnet. Dann wird etwas Licht, Gottes Licht, ausgehen aus deinem Leben. Und das möchte Gott. Aber hier in dieser Stadt wird das Licht von ihm selbst ausgehen. Welch eine Bedeutung dieses Wortes, das also noch weit mehr beinhaltet, als wir gedacht haben. In Vers 27 wird dann noch betont, dass diejenigen, nur diejenigen in diese Stadt hineinkommen, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Übrigens, im Buch des Lebens darf dein Name stehen, weil du ein Erlöster bist. Johannes 14, 6. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und ich bin das Licht der Welt und ihr seid's auch. Welch herrliche Aussichten. Für jeden, der sich im Glauben Jesu anvertraut. Bist du ein bisschen auf den Geschmack gekommen? Habe ich dir den Mund ein bisschen wässrig machen können? Ein klein bisschen? Lies einfach nochmal selbst nach. Kapitel 21 und 22 der Offenbarung. Und denk nicht, das ist nur was für ganz Schlaue. Nein, das ist auch für dich. Und das ist deine ewige Heimat. Insofern lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Amen.